Oh je, ich habe schlechte Nachrichten. Das klassische Zeitmanagement ist gescheitert, sagt Produktivitätscoach Ivan Blatter. Methoden, die vor 20, 30 Jahren wunderbar funktioniert haben, sind heute einfach nicht mehr die richtigen. Wie kann man heute sinnvoll und effektiv mit seiner Zeit umgehen und viel erreichen, egal was man macht? Das wollen wir heute von ihm erfahren. Ich Stark, dein Ratgeber-Podcast zu Psychologie, Gesundheit und Lebenszufriedenheit. Ich bin Christian Koch, los geht's. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ich Stark. Heute mit, ja, mit einem Klischee könnte man sagen, mit einem Schweizer Coach für Zeitmanagement und Produktivität, Ivan Blatter. Ivan, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen.
Vielen Dank für die Einladung. Ja, ich bin ein Klischee auf zwei Beinen.
Genau, wo gibt es Produktivität, wenn nicht in der Schweiz? Du betreibst einen der größten Blogs zum Thema Zeitmanagement und Produktivität und bist seit über 10 Jahren in dem Bereich aktiv, auch als Coach.
Genau so ist es, ja.
Meine erste Frage ist aber, hast du heute schon auf dem Trampolin gehüpft, was in deinem Büro steht?
Das habe ich heute tatsächlich nicht gemacht. Das ist so. Ich mache das häufig zum Beispiel vor Interviews, auch vor gewissen Aufträgen oder einfach morgens als Sport, wenn ich nicht zum Sport gehe. Aber heute bin ich noch nicht gehüpft.
Was ja, ich habe mich kurz gefragt, wie das geht, als 1,96 Meter Mann, der du ja bist, auf einem Trampolin zu hüpfen. Aber ich glaube, es ist ein Dachgeschosszimmer und da ist dann ziemlich viel Platz nach oben, oder?
Das muss so sein, ja genau, sonst ist das nicht so schön für den Kopf.
Nutze deine Zeit, denn sie kommt nie wieder. Das ist das Motto. Und das, ja, wenn ich so drüber nachdenke, macht mir das direkt ein bisschen Stress, weil die Zeit ist dann bald wieder um. Und wenn ich in dein Buch reinschaue, dann kommt direkt die nächste schlechte Nachricht. Dann sagst du nämlich, Zeitmanagement ist eigentlich gescheitert. Warum?
Das ist tatsächlich so, das habe ich von einem lieben Kollegen übernommen, vom Lothar Seiwert. Der gilt ja oder galt als der Zeitmanagement-Papst im deutschsprachigen Raum. Und der hat das mal in einem Buch geschrieben. Eigentlich sind wir jetzt schon so lange unterwegs, das Zeitmanagement der Menschen zu verbessern. Aber wir müssen uns eingestehen, dass der Druck und der Stress und all das eigentlich immer größer und größer wird. Also irgendetwas muss doch eigentlich falsch gelaufen sein. Und ja, diese Einstellung ist, glaube ich, ein guter Startpunkt, weil ich glaube, wir müssen auch Zeitmanagement richtig verstehen. Und das versuche ich mit meinem Spruch, nutze deine Zeit, denn sie kommt nie wieder, auszudrücken. Bei einem guten Zeitmanagement und überhaupt im Leben geht es ja nicht darum, jede Minute produktiv zu sein und jede Minute etwas zu erledigen und nur zu machen und nur To-Dos abzuhaken und so weiter.
Ja.
Das führt irgendwann zu Stress, zu Hektik, bis hin zum Burnout und was weiß ich. Es geht doch um etwas anderes. Es geht doch viel eher um das bewusste Gestalten der Zeit. Und das kann auch heißen, dass ich jetzt heute mal einen Nachmittag lang in meiner Hängematte liege und die Wolken zähle oder sowas. Oder dass ich meine Lieblingsserie, dass ich da mir gleich 5, 6 Folgen reinziehe und einfach an einem verregneten Sonntagnachmittag nur auf dem Sofa herumliege. Wenn ich
Das ist
das
auch
bewusst mache,
Zeitmanagement.
ist das
Ja.
okay. Dann ist das gutes Zeitmanagement, wenn ich es bewusst mache.
Okay, also bei Zeitmanagement geht es darum, eigentlich Entscheidungen zu treffen.
Genau, bewusst Entscheidungen zu treffen, die Fäden in die Hand zu nehmen und sein Leben so selbstbestimmt wie möglich zu gestalten.
Wenn ich jetzt in die Arbeitswelt schaue, dann ist es ja, glaube ich, an vielen Stellen nicht so einfach umzusetzen. Da wird doch erwartet, immer zu mehr zu machen und abzuliefern und am besten auch noch zu Hause erreichbar zu sein. Wie erlebst du das mit deinen Klienten im Coaching? Passt diese Haltung, die du gerade vorstellst, die ja ganz, ganz toll ist, weil sie zeigt, wie wertvoll Zeit ist und weil sie mir ja eigentlich meine Selbstbestimmung wiedergeben möchte, passt diese Haltung in die Arbeitswelt oder gibt das einen großen Crash?
Es kommt drauf an, bei gewissen Leuten gibt es einen Crash. Das sind dann nicht meine Kunden und das ist auch völlig okay so. Okay. Man kann ja gewisse Dinge so oder so tatsächlich auch anschauen. Aber ich spüre schon beides. Ich spüre sehr viele, auch verantwortungsvolle Unternehmen, die eben gerade nicht wollen, dass ihre Mitarbeiter 24 Stunden am Tag erreichbar sind. Es gibt so die berühmten Beispiele. Ich glaube, VW zum Beispiel hat eine Zeit lang die Mail-Server übernachten am Wochenende ausgeschaltet, damit man nicht mehr mailen konnte in der Freizeit. Aha. Also es gibt durchaus auch diese Beispiele. Das ist das eine, weil wenn ich es andersrum anschaue, wenn ich Arbeitgeber bin, dann bin ich doch auch daran interessiert, dass meine Arbeitnehmer fit, glücklich, zufrieden, ausgeglichen sind, weil ich will ja die Guten zumindest, die will ich ja so lange wie möglich auch behalten. Ja, und das ist dann auch in meinem Interesse, dafür zu sorgen, dass es denen gut geht. Und das andere ist, ich glaube, wir alle haben mehr Freiraum, als wir erkennen können oder als wir uns eingestehen. Manchmal denken wir, wir müssten ständig erreichbar sein. Aber wenn man mal mit den Leuten darüber spricht, je nachdem wird das gar nicht erwartet. Da habe ich auch schon wunderschöne Beispiele in Seminaren erlebt, wo die Mitarbeiter meinten, sie müssten eben ständig erreichbar sein und wo die Chefs dann gesagt haben, nee, das wollen wir gar nicht. Wir wollen explizit, dass ihr im Urlaub Urlaub macht und nicht ständig erreichbar seid. Aber das haben die Führungskräfte nie kommuniziert. Und deshalb gingen die Mitarbeiter davon aus, ja, ich muss auch im Urlaub die Mails wenigstens vom Chef anschauen oder sowas. Aber es waren einfach, die Erwartungen waren nicht kommuniziert.
Interessant. Also erster Tipp wäre schon mal für den Mitarbeiter, mal nachfragen, ob es wirklich erwartet wird. Mhm.
Ganz genau. Und dann schauen, was zurückkommt. Wenn es erwartet wird, da kann ich immer noch für mich selber entscheiden, will ich das auch langfristig oder will ich das nicht?
Wie oft hast du schon in deinem Leben die Aussage gehört, ich habe keine Zeit für Zeitmanagement?
Sehr, sehr oft. Es gibt auch, das ist immer wunderschön, es gibt auch praktisch in jedem Workshop gibt es ein paar, die kommen zu spät zum Zeitmanagement-Seminar. einige merken es gar nicht. Aber das ist tatsächlich so. Das Problem dahinter ist, natürlich habe ich keine Zeit für Zeitmanagement. Ich muss sie mir eben bewusst nehmen. Und wenn ich kein gutes Zeitmanagement habe und ein besseres will, dann sind wir im Veränderungsprozess. Und da müssen wir ja immer zuerst Zeit investieren, damit wir später dann die Früchte haben. Wenn ich fit werden will, da muss ich heute halt joggen gehen zum Beispiel, auch wenn es kalt und regnet und es ist unfreundlich und so. Ich muss trotzdem rausgehen und joggen, damit ich irgendwann mal fitter bin. Wenn ich abnehmen will, dann muss ich heute aufs Dessert und den Schokoriegel verzichten, damit ich dann irgendwann mal schlanker bin und so weiter. Und genauso ist es im Zeitmanagement. Ich muss jetzt Zeit investieren, um dann später, ich würde nicht sagen, mehr Zeit zu haben oder Zeit zu sparen, sondern die Zeit besser und bewusster einsetzen zu können.
Wie kann da jemand anfangen, der jetzt sagt eben, also ich bin in diesem Hamsterrad, von morgens bis abends habe ich eigentlich keinen Freiraum. Was ist dein Tipp oder deine Erfahrung? Wie kann man da den ersten Schritt machen, doch sich ein bisschen Zeit für Zeitmanagement zu nehmen?
Man muss ja nicht gleich von 0 auf 100 gehen. Ja. Es würde ja zum Beispiel genügen, wenn ich mir morgens mal die ersten 10 Minuten für mich nehme und mal an den Tag denke und denke, okay, was ist heute wirklich wichtig, was muss ich heute unbedingt erledigen und dann mal einen kurzen Plan zu machen oder sowas. Also man muss jetzt auch nicht gleich 3 Tage in sein Zeitmanagement investieren, sondern man kann durchaus auch mit kleinen wenigen Tipps oder Dingen beginnen, die schon eine Verbesserung bringen. Zeitmanagement ist wichtig, keine Frage. Aber ja, man muss es auch nicht überschätzen. Das ist auch kein Hexenwerk übrigens. Ein gutes Zeitmanagement, da muss man ein paar Dinge beachten und umsetzen und dann hat man es. Das ist nicht so wahnsinnig umfangreich und schwierig. Also lieber ganz klein beginnen, Schritt für Schritt, und dann kann ich das immer noch ausbauen. Wenn ich dann nämlich mehr Freiraum habe, dann kann ich den zum Beispiel auch dafür nutzen, mich noch mehr zu verbessern.
Ja, und am Ende vielleicht sogar mehr Zeit rauszubekommen, als ich reingesteckt habe. Das wäre doch ideal.
Das wäre natürlich super, das ist das Ziel.
Okay. Du hast ja schon unzählige Coachings gemacht. Hast du so ein oder zwei Dinge, wo du erlebt hast, das hilft fast immer? Dieser Gedanke ist eigentlich fast immer ein guter Gedanke, damit anzufangen.
Ich beginne meistens mit dem Thema Übersicht. Weil wenn wir keine Übersicht oder keinen Überblick über unsere Aufgaben haben, dann bricht hinten auch alles zusammen. Dann kann ich nicht planen, dann kann ich nicht delegieren, dann kann ich mich nicht für oder gegen gewisse Dinge entscheiden. Ich kann eigentlich nichts machen. Und viele sagen, ja, die Übersicht habe ich eigentlich schon. Und wenn ich dann sage, ja, dann zeig mal, wo sind denn die Aufgaben, was musst du heute unbedingt tun? Ja, das habe ich hier auf dem Zettel und ich muss noch das und dann hier im Posteingang habe ich auch noch was. Das ist dann eben Verzetterung pur. Das ist eigentlich das Gegenteil von Überblick. Und wenn man sich einfach die Zeit nimmt und wirklich mal aufräumt letztendlich und versucht, alle Aufgaben an einen Ort zu bringen, dann gibt einem das plötzlich ein Gefühl der Erleichterung und der Sicherheit. Ich sehe jetzt vor mir, was ich alles tun muss. Und wenn ich das einigermaßen clever gemacht habe, dann werde ich auch daran erinnert, dass ich jetzt an dieses tun muss oder da habe ich eine Fälligkeit oder sowas. Das gibt einem eine gewisse Erleichterung, weil jetzt habe ich die Fäden in der Hand. Ich habe die Arbeit im Griff und nicht die Arbeit mich. So, und damit beginne ich fast immer mit dem Thema Übersicht.
Übersicht. Das ist ja auch, also Übersicht heißt ja wirklich, ich kann auch einschätzen, ob ich da alles, was ich draufstehen habe auf meiner Liste, auch wirklich schaffen kann. Wenn nicht, kann ich da ja auch entsprechend vorgehen. Und das ist ja ganz relevant auch dafür, ob ich Stress erlebe. Ne? Also Stress bedeutet ja immer oder fast immer zumindest auch, ich bin nicht sicher, ob ich einer Aufgabe gewachsen bin. Und wenn ich keine Übersicht habe, dann geht es ja eigentlich nicht anders, als dass ich zwangsläufig Stress erleben muss.
Ja, und jetzt kommen wir in ein kleines Paradoxon des Zeitmanagements. Jetzt habe ich zwar die Übersicht, ich habe jetzt ganz brav eine To-Do-Liste geschrieben, und jetzt stehen da 300 Dinge drauf. Ganz ehrlich, das schaffst du nie im Leben. Das schaffst du nie im Leben. To-Do-Listen, Aufgabenlisten, die können auch sehr demotivieren. Die können wirklich dazu führen, dass man sich schlecht fühlt oder erst recht in den Stress kommt. Natürlich ist die Situation nicht besser, wenn ich nichts aufschreibe. Die Aufgaben sind ja trotzdem da. Aber jetzt sehe ich das erste Mal schwarz auf weiß, was ich eigentlich alles zu tun habe. Und das kann wirklich auch zu Stress führen. Aber, natürlich kommt jetzt ein Aber, jetzt sehe ich wenigstens mal, was ansteht und jetzt kann ich mich dazu verhalten. Jetzt kann ich abwägen, jetzt kann ich sagen, diese Aufgaben oder dieses Projekt, das ist auch wichtig, aber es gibt wichtigere, das stelle ich mal zurück. Oder, schau mal hier gibt es ein paar Aufgaben, die könnte ich delegieren oder ganz outsourcen oder einfach streichen und es würde nichts passieren. Und diesen Vorgang, den bekomme ich nur hin, wenn ich eben die Übersicht habe. Wenn ich alles irgendwie im Kopf habe, dann habe ich keine Übersicht. Und dann fühle ich mich getrieben oder fremdgesteuert.
Ja, was mich wirklich umgehauen hat, ja, doch umgehauen, sage ich jetzt mal, auf jeden Fall hat es mich sehr nachdenklich gemacht und hat meine Resonanz getroffen. Man geht ja dann auch her und priorisiert seine Aufgaben. Und du sagst, heutzutage, wenn wir mal ehrlich sind, heutzutage ist doch der Nachschub an wichtigen und sehr wichtigen Aufgaben unendlich. Es kommen ständig neue rein. Das heißt, eigentlich brauche ich Aufgaben, die ich nicht als wichtig einschätze, gar nicht erst auf meine Liste zu schreiben, weil ich werde sie sowieso nicht machen.
Ja, das sehe ich tatsächlich so. Wir dürfen ruhig auch mal ein bisschen Mut zur Lücke haben. Wenn wir davon ausgehen, dass die Aufgabenliste sehr, sehr lang ist, wenn wir davon ausgehen, dass sie nur in eine Richtung sich bewegt, sie wird nämlich länger, selten mal wirklich kürzer. Und wenn wir davon ausgehen, dass die wichtigen oder scheinbar wichtigen, die dringenden oder scheinbar dringenden Aufgaben nur noch zunehmen, es werden immer mehr und mehr und mehr, dann ist es einfach nur ein Akzeptieren der Realität. Und wenn ich jetzt eine Aufgabe auf meiner To-Do-Liste seit, weiß nicht, 6 Monaten, 3 Jahren draufstehen habe, dann kann ich mich wirklich mal fragen, was geschieht jetzt, wenn ich die einfach streiche? Geschieht irgendetwas? Also so eine gewisse Portion an Realismus darf man, glaube ich, hier schon auch tatsächlich an den Tag legen. Und ich halte es ja übrigens auch für falsch, auf der Aufgabenliste Prioritäten hinzuschreiben. Also irgendwie A, B, C oder irgend sowas. Weil Prioritäten, die sind doch relativ. Etwas ist mir jetzt im Moment sehr wichtig oder etwas ist wichtiger als etwas anderes. Und wenn jetzt aber immer neue Aufgaben dazukommen, dann muss ich diese Beurteilung ständig neu machen. Und was jetzt wichtig ist, ist in einer Stunde vielleicht nicht mehr so wichtig, weil etwas noch Wichtigeres aufgetreten ist. Ja, da muss ich ständig zu meiner Aufgabenliste gehen und ständig A, B, C anpassen und so, die Priorisierung neu machen. Das macht doch keinen Sinn. Priorisierung, die macht Sinn auf der Ebene der Ziele, der Projekte, allenfalls auf der Ebene der Kunden und dann in jedem Fall später bei der Planung, wenn es darum geht, was mache ich heute und was mache ich heute nicht. Das ist ja nichts anderes als eine Priorisierung. Ja. Deshalb würde ich auf der Aufgabenliste die Prioritäten einfach weglassen.
Okay. Das heißt, dann, wenn es darum geht, jetzt setze ich wirklich was um, dann mache ich mir eine Priorität, weil dann sage ich heute, weiß nicht, diese drei Aufgaben, die sind jetzt einfach dran und die greife ich mir heraus.
Genau.
Aber ich spare mir die Arbeit, immer wieder zu schauen, was ist jetzt auf Platz 15 und auf Platz 16 von meiner Aufgabenliste, weil sich das in 2 Tagen sowieso wieder anders darstellt.
Ganz genau so ist es, ja.
Ich habe ein paar Hörerfragen auch bekommen. Und die erste Frage, die ich an dich weitergeben möchte, ich finde sie sprachlich sehr schön, weil sie in einer Kürze etwas zum Ausdruck bringt, was wir wahrscheinlich alle kennen. Und zwar lautet die Frage, ist es Faulheit oder eine Warnung meines Körpers?
Oder beides.
Oder beides.
Tja, und das war die ganze Frage.
Das war tatsächlich die ganze Frage. Da kann man sich jetzt eine Geschichte zu fantasieren. In meinem Kopf sieht die ungefähr so aus, da sitzt jemand und überlegt, ob er jetzt arbeiten soll oder nicht. Und einerseits hat er vielleicht eine Schwierigkeit mit der Motivation und andererseits überlegt er vielleicht schon, ob die Erschöpfung, die er gerade spürt, eigentlich von seinem Körper kommt. Und die Frage ist das jetzt eine Ausrede oder nicht? So würde ich es interpretieren.
Es ist natürlich kein Wunder, nicht ganz einfach, das zu beantworten, aber in dieser kurzen Frage steckt eine tiefe Wahrheit drin. Denn da klingt für mich auch ein bisschen das Thema des Aufschiebens durch. Und wer Dinge aufschiebt oder eben nicht angeht, der ist in der Regel nicht faul, sondern wer aufschiebt, der macht ja was, einfach nicht das Wichtigste. Also ich mache jetzt nicht meine Steuererklärung, sondern putze die Scheiben. Aber wer aufschiebt, der liegt nicht auf dem Sofa rum, in der Regel, und macht nichts. Wer aufschiebt, ist nicht automatisch faul. Das kann ich vielleicht mal so sagen. Und wenn ich den Gedanken weiterspinne, wenn der jetzt wirklich hinter dieser Frage stecken sollte, wenn wir etwas aufschieben, dann steckt eine Botschaft dahinter. Und es lohnt sich in fast allen Fällen dieser Botschaft mal ein bisschen nachzuspüren, weil der innere Schweinehund, der ja vielleicht irgendwo in uns steckt, der will uns ja nichts Böses. Sondern der will uns schützen. Der will uns schützen vor Stress, vor Überlastung, vor Erschöpfung. Vielleicht hat er auch einfach nur Angst vor Kritik, manchmal auch Angst vor Erfolg. Und deshalb bremst er uns aus. Und es ist immer eine gute oder eine bewährte Strategie, genau hinzuhören, was jetzt eigentlich geschieht. Was will jetzt der Schweinehund mir mitteilen? Will er mich vielleicht wirklich schützen? Ist das wirklich ein Warnsignal meines Körpers in Form des Schweinehundes zum Beispiel? Oder was steckt dahinter? Also das kann schon sehr, sehr lehrreich sein. Vielleicht kommt am Ende dann doch heraus, ich bin faul. Das ist gut möglich. Das kann man nicht so beurteilen. Es gibt ja auch faule Menschen und das ist auch nicht weiter schlimm, wenn es sich in einem gewissen Rahmen halt bewegt, muss man auch so sehen. Aber ich würde in jedem Fall mal dieser Botschaft nachhören. Und deshalb, ich finde die Frage noch ziemlich klar und ziemlich erhellend. Eben, vielleicht ist es wirklich ein Warnzeichen meines Körpers.
Interessanter Blick auf dieses Aufschieben, Prokrastination. Das ist eigentlich dann aus deiner Sicht gar nicht unbedingt was Schlimmes, sondern ich kann dadurch etwas lernen, wenn ich da hinhöre. Und ich kann mir den inneren Schweinehund auf die Weise sogar zum Freund machen.
Ich glaube, das müssen wir sogar, weil der ist gar nicht mal so blöd. Man kann es auch anders formulieren. Beim Aufschieben haben wir häufig einen Motivkonflikt. Wir haben unseren bewussten Verstand, der sagt, ich muss doch jetzt die Steuererklärung fertig machen. Ich muss jetzt diese Mail beantworten. Ich muss jetzt. Weil Zeit drängt, Deadline ist nahe, etc. Und dann gibt es eben das Unbewusste, das etwas anderes will. Das Unbewusste kennt vielleicht nicht so den Unterschied zwischen kurzfristig und langfristig, sondern der innere Schweinehund, das Unbewusste, das hält uns ja auch davon ab, zum Beispiel eben joggen zu gehen, um bei dem Beispiel zu bleiben, weil es sagt, komm, auf dem Sofa ist es so schön bequem, in der Wohnung ist es so schön warm. Also das Unbewusste sieht eher nur den kurzfristigen Gewinn oder den kurzfristigen Verlust, den man halt erleidet, wenn man etwas tut oder nicht, aber nicht das Langfristige. Jetzt besteht die Kunst darin, beide Richtungen übereinzubringen. Und das ist genau das, was du vorhin mit dem, man könnte versuchen, den inneren Schweinehund sich zum Freund zu machen, was damit gemeint ist. Weil wenn dann beide am selben Strick ziehen, dann sind wir fast nicht mehr zu stoppen. Wenn dann beide in dieselbe Richtung streben, dann sind wir nicht mehr zu stoppen.
Dann muss ich dem inneren Schweinehund gute Argumente vorlegen.
Ja, genau. Und jetzt hat der innere Schweinehund, der hat nicht so einen Verstand wie wir, sondern der funktioniert über Emotionen. Und du kannst dir das so vorstellen, sprich doch mit deinem inneren Schweinehund wie mit einem Kind. Wenn du willst, dass das Kind draußen spielt und nicht einfach ja, drinnen herumsitzt und irgendwas macht, wenn du dem sagst, komm, geh raus spielen, dann wirst du auf Widerstand stoßen. Wenn du ihm aber sagst, keine Ahnung, hey, weißt du noch, vor 2 Wochen haben wir doch draußen Fußball gespielt, das war so super und so, wollen wir wieder Fußball spielen gehen? Dann sagt das Kind, hey, super, komm, lass uns gehen. Dann holst du es auf der emotionalen Ebene ab. Und genau so sollten wir mit dem inneren Schweinehund versuchen zu sprechen und den so abzuholen, auf der emotionalen Ebene.
Okay, das heißt, ich muss eigentlich es schaffen, dann diese langfristigen Ziele, um die es dem Verstand geht, mit Emotionen zu verknüpfen.
Unbedingt, unbedingt, ja.
Okay. Eine andere Frage ist Routine wirklich das A und O oder reichen Willenskraft und Motivation? Also ich denke, da geht es darum, was ja sehr viel auch in Social Media und in diversen Blogs und Podcasts auch zu hören ist, so gerade bei den jungen Leuten, also die Frage kam von einer ganz jungen Frau noch, so man muss am besten morgens um 5 aufstehen und dann hat man bis 8 Uhr seine Routine, wo man dann um 8 Uhr schon sagen kann, super, ich war schon joggen, ich habe schon eine halbe Stunde an meinem Buch geschrieben, außerdem 30 Minuten noch an einer Fortbildung etwas gemacht und vielleicht noch an meinem Videoprojekt auch schon etwas weiter gemacht, plus Meditation oder so. Und wenn ich das jeden Tag so mache, brauche ich nicht nachdenken, spare mir meine Zeit und bin dadurch so richtig effektiv. Wie siehst du das? Ist das wirklich das A und O, um es mit den Worten der Fragestellerin zu sagen? Oder sie stellt als Alternative Willenskraft und Motivation hin, also ein bisschen vielleicht spontaner und flexibler auch Dinge anzugehen? Mhm.
Ich glaube, da kann ich nur ein ganz klares, es kommt darauf an, antworten. Niemand muss um 5 Uhr aufstehen. Und egal, was die ganzen Trainer und Coaches da draußen sagen, es gibt Menschen, denen fällt das leicht. Ich bin so einer. Ich bin ein ausgesprochener Morgenmensch, wenn morgens bei mir der Wecker um 1 Minute vor 5 Uhr übrigens losgeht.
Eine Minute davor.
Ja. Das ist so, weiß nicht, so ein Psychoding oder so ein Motivationsding. Also um 4.59 Uhr geht bei mir der Wecker los und dann stehe ich meistens auf und bin top motiviert und lege los. Aber das fällt mir auch ausgesprochen leicht. Aber wenn jetzt irgendjemand ein Abendmensch ist, eher am Abend so viel Power hat oder so oder sogar ein Nachtmensch, das ist die größte Qual für den. Das kann für den nicht funktionieren. Also es ist nicht entscheidend, ob du um 5 Uhr aufstehst oder um 10 Uhr. Etwas anderes ist aber entscheidend. Es ist wichtig, dass wir nach dem Aufstehen etwas machen, was uns stärkt. Und dann kommt eben die Routine zum Zug. Mhm. Disziplin, Motivation sind super und das braucht es auch unbedingt, um überhaupt ins Handeln zu kommen, um überhaupt etwas Neues zu machen. Da brauche ich eine gute Motivation, klar, und häufig auch Disziplin, weil der Grund ist ja einfach. Ich mache etwas Neues. Das heißt, ich bewege mich außerhalb meiner Komfortzone. Und da ist es, wie das Wort schon sagt, nicht besonders komfortabel. Und damit ich überhaupt meine Komfortzone verlasse, brauche ich die Motivation und die Disziplin. Danach bin ich aber gut beraten, die Veränderung möglichst schnell in eine Gewohnheit oder ein Ritual umzumünzen, weil dann läuft es automatisch ab. Da muss ich mich nicht mehr fragen, ob ich nach dem Aufstehen halt jetzt zuerst zum Sport gehen soll oder am Videoprojekt arbeiten soll oder ob ich zuerst meditieren soll oder zuerst essen, sondern das läuft einfach automatisch ab Und zwar mache ich dann die Dinge, die mir richtig gut tun. Das ist der Vorteil von den Ritualen, von den Gewohnheiten. Aber bitte nicht falsch verstehen, ich finde, jeder braucht ein gutes Morgenritual. Das muss aber keine Stunde dauern, auch nicht 2 oder 3 Stunden. Wichtig ist, dass wir etwas tun, was uns stärkt. Und das kann auch so schlicht und banal sein, dass ich halt morgens eine Viertelstunde mich ans Fenster setze mit einer Tasse Tee und einfach die Gedanken kreisen lasse. Und danach fühle ich mich besser. Irgend sowas. Oder ich kann eine Viertelstunde die Katze streicheln oder irgend sowas. Wenn mir das Kraft gibt, dann ist alles gut. Wenn du Morgenmensch bist wie ich, wenn du die Zeit vielleicht etwas eher ein bisschen besser oder nicht besser, mehr nutzen willst morgens, dann mach ein ausführliches Morgenritual. Aber das muss man nicht, das kann man.
Darf ich dich fragen, ob du ein Morgenritual, aber wahrscheinlich hast du dann ein Morgenritual, was du da machst?
Na, sowas von. Ich trinke zuerst tatsächlich meine Tasse Kaffee, ich bin ein Espresso-Liebhaber und danach habe ich ein Ritual, das dauert etwa 10 Minuten. Das beginnt mit einer kleinen Atemübung, um so den Kreislauf so richtig in Schwung zu bringen. Und danach gibt es 3 Teile. Der erste Teil, das ist eine Dankbarkeitsübung, weil wenn du dankbar bist, kannst du nicht traurig sein. Wenn du dankbar bist, kannst du nicht wütend sein. Wenn du dankbar bist, dann kannst du nicht deprimiert sein oder sowas. Das geht alles nicht. Also ich pole mich am Morgen schon auf Dankbarkeit sozusagen. Danach gibt es eine Übung, da geht es um die Verbindung mit dem größeren Ganzen, also eher eine spirituelle kurze Übung. Mhm. Und das dritte, ich visualisiere meinen Tag. Wie wird mein Tag ablaufen? Und das dauert etwa 10 Minuten. Und danach gehe ich tatsächlich zum Sport. Ich bin ein Morgensportler. Und dann komme ich nach Hause, esse etwas, dusche mich und dann beginne ich mit der Arbeit.
Wow. Und das jeden Tag. Ich hätte jetzt bei den ersten Beschreibungen schon gedacht, die ersten 3 Übungen dauern schon eine halbe Stunde, aber dauert ja doch gar nicht so lang dann.
Ja, das sind echt kurze Übungen, die aber auch sehr, sehr wirkungsvoll sind. Und ich mache das tatsächlich jeden Tag. Der Grund ist einfach. Ich habe für mich herausgefunden, es ist für mich ein leichtes, jeden Tag etwas Bestimmtes zu tun. Da habe ich überhaupt keine Mühe damit. Aber ich habe extrem Mühe, zum Beispiel nur 3-mal die Woche zum Sport zu gehen. Weil am Montag sage ich, ach komm, es ist Montag, ich gehe dann am Dienstag. Am Dienstag sage ich, nee, Dienstag ist ja kein Sporttag. Montag und Mittwoch sind, aber Dienstag, nee. Und am Mittwoch sage ich, ach, jetzt brauchst du auch nicht mehr anzufangen. Und dann gehe ich gar nicht zum Sport. Aber ich habe überhaupt keine Mühe, jeden Tag kurz zum Sport zu gehen. Das sind keine langen Workouts und ich bin dann im Fitnessstudio, mache da meine Übungen und so und das ist ganz hier in der Nähe. Das dauert eine halbe Stunde und dann ist gut. Also ich mache da keine riesen Workouts und das fällt mir extrem leicht. Und wenn du das weißt, wie du tickst, ja, dann kannst du das eben entsprechend ausnutzen.
Und wie würdest du sagen, wenn jetzt jemand tatsächlich eine Gewohnheit sich erlernen möchte, die er nur 1-mal die Woche machen möchte? Mhm. Siehst du da trotzdem eine Chance? Also ich sag mal, jemand, was könnte man sagen, jemand ist vielleicht ganz am Anfang beim Ausdauertraining und möchte ein bisschen anfangen zu joggen, aber sich nicht überfordern und vielleicht hat der Trainer gesagt, erstmal nur 1-mal die Woche.
Ja.
Würdest du dann ich lasse es mal ganz offen. Wie würdest du sagen, wie könnte man da vorgehen, dass das auch zur Gewohnheit werden kann?
Ja. Ich würde den zuerst mal fragen, warum willst du joggen? Weil der Arzt gesagt hat, du solltest joggen. Weil deine Frau gesagt hat, ey, du wirst langsam fett, mach mal Sport oder sowas. Warum willst du joggen? Was ist der Grund dahinter? Und der muss glasklar sein und der muss auch eine enorme Zugkraft entwickeln können, weil sonst hältst du es wahrscheinlich nicht durch. Und das gilt für alle Gewohnheiten. Das gilt übrigens auch für, ob du jeden Abend Zahnseide benutzt oder nicht. Warum willst du das genau? Und dieser Grund, der muss dich begeistern. Das ist schon mal die Basis. Und wenn du so einen Grund hast, es kann ja sein, ich will meine Enkel aufwachsen sehen und mit denen auch im hohen Alter noch spielen können, das kann irgend sowas sein, ist völlig egal, aber es muss dich wirklich begeistern. Und wenn du das hast, dann überleg dir mal, hast du eine Gewohnheit, eine bestehende Gewohnheit, an die du die neue Gewohnheit dranhängen kannst? Falls ja, dann wirkt die alte Gewohnheit als Auslöser. Also zum Beispiel kannst du sagen, je nachdem, was du halt morgens machst, nach dem Frühstück, blödes Beispiel, nach dem Zähneputzen gehe ich joggen zum Beispiel. Dann ist das Zähneputzen der Auslöser für die neue Gewohnheit. Weil häufig vergessen wir die neue Gewohnheit. Nicht, weil wir faul wären oder sowas, wir denken einfach nicht dran. Ja. Wenn wir sagen, ich gehe immer am Mittwoch joggen und dann stehen wir auf und sind so noch ein bisschen im Halbschlaf und dann denken wir gar nicht mehr dran. Also versuch, die neue Gewohnheit an eine alte dran zu hängen. Und dann richte deine Umgebung entsprechend ein. Wenn du joggen gehen willst, dann musst du noch die Schuhe suchen und wo sind schon wieder die Shorts und wo ist mein T-Shirt und ah ja, Socken brauche ich auch noch. Das ist eine Riesenhürde. Aber wenn alles schön parat liegt, dann steigt die Wahrscheinlichkeit, dass du dann eben joggen gehst. Deshalb, wenn ich jetzt am Mittwoch joggen gehen möchte, würde ich schon am Dienstagabend alles parat legen, damit ich es nicht vergesse, damit ich einfach nur in meine Sportkleider springen kann und dann würde ich die neue Gewohnheit, das Joggen, an eine alte dranhängen und dann bin ich schon ziemlich gut aufgestellt.
Okay, dann brauche ich schon nicht mehr so bewusst dran denken, weil das relativ schnell ein Selbstläufer dann wird.
Und das ist das Ziel der Gewohnheit, dass es ein Selbstläufer wird.
Und dass es mir dadurch dann auch wieder Energie spart, ne? Denn das habe ich noch gar nicht gesagt. Ich habe zwar gesagt, Zeitmanagement ist gescheitert aus deiner Sicht, aber es gibt zwei neue Wörter, die du uns anbietest, und zwar Selbstmanagement und Energiemanagement.
Ganz genau. Der Grund ist relativ einfach. Zeit kann ich ja nicht managen. Ich, du, alle haben 24 Stunden Zeit pro Tag. Egal wie erfolgreich du bist oder was du gerade tust oder machst, jede und jeder Mensch hat 24 Stunden Zeit pro Tag.
Ja, ist mir auch schon aufgefallen.
Gell? Und vielleicht ist dir auch schon aufgefallen, dass wenn du heute eine Stunde Zeit sparst, dann hast du morgen nicht 25 Stunden.
Leider nicht, ja.
Unter uns gesagt, das würde auch nichts ändern. Also wenn ich jetzt morgen sogar 48 Stunden Zeit hätte, ich wäre in derselben Situation wie jetzt. Ich würde dann wahrscheinlich mehr machen wollen oder mehr Aufgaben übernehmen etc. Das würde überhaupt nichts ändern. Und deshalb ist Zeitmanagement ist eigentlich ein falscher Begriff. Wir können höchstens unseren Umgang mit der Zeit versuchen zu managen, und dann sind wir beim Selbstmanagement. Ich kann versuchen, mir zu überlegen, was fange ich mit meiner Zeit an? Ich kann versuchen, mich selber besser aufzustellen, mich besser zu organisieren, sodass ich eben meine Zeit sinnvoll nutze, sinnvoll nach meinen Maßstäben nutze. Deshalb Selbstmanagement. Und Energiemanagement, das geht in eine ähnliche Richtung. Wir sind, ich glaube, es ist gut, wenn wir uns ein Stück weit auch als Athleten verstehen, als Büroathleten sozusagen. Sportler haben ja die Fähigkeit, so zu trainieren, dass sie punktgenau ihre maximale Leistung abrufen können. Es bringt dir nichts, wenn du im Training super bist und dann während eines Spiels oder so, wenn du dann gerade einen Hänger hast und dann blöderweise halt nicht so kannst oder nicht so magst. Und das ist bei der Arbeit nicht anders. Was bringt es mir, wenn ich während meiner Kaffeepause einen Energieboost habe und motiviert bin und voller Power bin und zwei Stunden später im Verkaufsgespräch irgendwie einen Durchhänger habe? Deshalb ist das ein Thema, das wir nicht außer Acht lassen sollten. Und dann kommen so Themen rein wie Schlaf, wie Ernährung, wie Erholung, Pause, all diese Dinge. Und da steckt unglaublich viel drin. Wenn ich nämlich die Bereiche im Griff habe, dann steigt meine Produktivität unabhängig von To-Do-Listen und Tagesplanung etc.
Ich brauche die Pause, um danach wieder produktiv sein zu können.
Ja, definitiv.
Du empfiehlst ja in deinem Buch, möglicherweise eine Energiekurve anzufertigen. Ich habe das mal gemacht. Das geht so, einen Tag lang oder zwei, drei Tage lang trägt man sich jede Stunde ein auf einer Skala von 1 bis 10. Wie ist denn gerade mein Energielevel? Und auf die Weise kann ich dann ganz gut, wenn ich das noch verbinde miteinander, grafisch sehen, wo sind eigentlich meine Hochs und wo sind meine Tiefs. Mir ist zum Beispiel aufgefallen, ich habe eigentlich um 19, 20 Uhr abends nochmal so ein richtiges Hoch in der Regel. Und normalerweise mache ich dort das Abendessen. Und dafür brauche ich eigentlich nicht so viel Energie. Da schaue ich jetzt gerade, wie ich das verändere, dass ich vielleicht etwas später zu Abend esse.
Ganz genau. Du hast jetzt die Freiheit, das zu machen. Blöd ist, wenn du einen klassischen Bürojob hast von morgens um, keine Ahnung, 8 bis 17 Uhr oder sowas und du hast deine Energie hoch erst um 20 Uhr, dann ist es ein bisschen blöd. Dann kannst du das nicht ganz so berücksichtigen. Aber das ist okay. Als ausgesprochener Morgenmensch habe ich ja mein Energiehoch schon bereits um 6 oder um 7. Und ich habe mich lange gefragt, ist die Zeit gut genutzt, wenn ich dann zum Sport gehe? Weil eigentlich könnte ich mich dann dem schwierigsten Projekt, der schwierigsten Aufgabe, die ich heute auf dem Zettel stehen habe, widmen, weil ich habe nachher nicht mehr so ein Energiehoch. Ich habe dann für mich herausgefunden, ich habe das probiert natürlich, habe dann versucht, meinen Sport zu einer Zeit zu machen, wo ich keine hohe Energie habe. Das ist bei mir zum Beispiel nach etwa um 15 Uhr oder so. Das hat überhaupt nicht funktioniert. Dann hatte ich keine Motivation, zum Sport zu gehen. Und dann gehe ich halt den Kompromiss ein. Habe ich gesagt, also ich mache meinen Morgensport, ich nutze mein Energiehoch vielleicht nicht perfekt, ich bin mir auch dessen bewusst, aber die Alternative wäre noch schlechter. Mhm. Und ich erzähle das bewusst, weil im Büro ist das doch auch häufig so. Vielleicht gibt es, wenn jetzt irgendjemand zuhört, der geht mit seinem Team jeden Tag um 10 Uhr in die Kaffeepause. Blöderweise hat er aber genau dann sein Energiehoch. Dann ist es halt so. Ich glaube, es ist wichtiger, den Teamzusammenhalt zu pflegen und halt mit allen einen Kaffee trinken zu gehen und halt dieses Energiehoch sausen zu lassen. Aber vielleicht gibt es ein anderes Energiehoch, das du berücksichtigen könntest. Oder du kannst deine Meetings so legen, dass sie deiner Energiekurve entsprechen und so weiter. Das ist die Idee dahinter.
Wie würdest du denn sagen, jetzt bei so jemandem, der seinen Job hat, 8 bis 17 Uhr im Büro und eigentlich geht es die ganze Zeit weiter? Oder man könnte es ja genauso auch übertragen, jemand, der den ganzen Tag ein Kind betreut und da gibt es ja auch keine wirkliche Pause. Wie kann man denn in so einem Fall irgendwie auch einen Unterschied machen zwischen Hoch und Tief?
Ist das so? Gibt es da wirklich keine Pause? Ich kann doch mit dem Kind, ich kann doch beeinflussen, wann ich mit dem Kind auf dem Spielplatz tobe, was vielleicht mehr Energie kostet und wann das Kind, keine Ahnung, Hausaufgaben macht oder etwas eher etwas Ruhigeres macht. Ich kann das ja versuchen zu planen. Ja. Oder genauso beim Job. Ich kann ja versuchen, zum Beispiel früher, als ich noch im Angestelltenverhältnis gearbeitet habe, da habe ich versucht, die Meetings auf den Nachmittag zu legen, weil ich am Morgen meine Energiehochs hatte und die meisten Meetings, die ich machen musste, die haben nicht so viel Energie gebraucht, tatsächlich. Und so habe ich versucht, meine Meetings immer auf den Nachmittag zu legen. Hat das immer geklappt? Nee, natürlich nicht. Wenn mich jemand am Vormittag eingeladen hat, dann konnte ich nicht immer sagen, nee, dann habe ich ein Energiehoch, dann kann ich nicht. Das ging natürlich nicht. Das sind halt die Kompromisse, die man eingehen muss oder eingehen darf. Wenn ich aber die Freiheit habe, und das ist, glaube ich, das Entscheidende, wenn ich die Freiheit habe, dann kann ich doch versuchen, meinen Energierhythmus zu berücksichtigen. Und das machen übrigens ganz viele Menschen, machen das auch rein intuitiv schon so. Es gibt Menschen, die wissen, die schwierigen Aufgaben, die gehe ich am besten am Vormittag an. Dann bin ich am frischesten. Oder andere sagen, nee, die schwierigsten Aufgaben, die mache ich erst um 16, 17 Uhr, weil dann ist es ruhiger im Büro und ich habe dann auch viel mehr Power. Das machen die meisten schon. Man kann das aber noch ein bisschen intensiver verfolgen und dann doch relativ viel aus dem Tag rausholen.
Ich habe ein paar Jahre im Eventmanagement gearbeitet. Und da spielt ja auch Zeitmanagement eine große Rolle. Und ich habe genau diese Erfahrung gemacht, theoretisch gibt es eigentlich keine Pause, wenn dann gerade so eine größere Veranstaltung ist, mehrere hundert Leute und es geht über 4 Tage oder so und es passiert die ganze Zeit etwas. Und ich habe dann aber auch die Erfahrung gemacht, da gab es zum Beispiel eine Veranstaltung, die ging dann übers Wochenende, Samstag auf Sonntag noch bis morgens um 4 war da schon geplant, dass das in die Nacht reingeht. Und ich wusste, der Nachmittag an dem Samstag, der wird ein bisschen ruhiger. Da werde ich nicht so dringend gebraucht. Und dann habe ich mich dort 2 Stunden hingelegt und meine Frau gebeten, das Telefon zu hüten. Und wenn es wirklich was mega Dringendes gäbe, dann könnte sie mich wecken. Und es hat sich dann herausgestellt, 3 Leute haben angerufen in der Zwischenzeit. Ich habe alle 3 zurückgerufen und alle 3 hatten ihr Problem schon gelöst. Das war so eine wunderbare Erfahrung. Okay, manchmal muss man sich die Pause vielleicht einfach nehmen. Wenn ich weitergearbeitet hätte, dann wäre ich bestimmt davon überzeugt gewesen, Pause war gar nicht möglich.
Klar. Und plötzlich haben die Leute, die versucht haben, dich zu erreichen, haben gemerkt, Christian ist jetzt nicht erreichbar, also muss ich selber eine Lösung finden. Und dann haben sie eine Lösung gefunden.
Genau. Ja.
Manchmal ist es wirklich so einfach, tatsächlich. Ich habe auch die Strategie, ich habe ein Energietief am Nachmittag so um 15 Uhr. Ja, wenn ich jetzt einen ganztägigen Workshop durchführen muss, dann kann ich schlecht um 15 Uhr einen Powernap einschieben oder so. Das ist nicht gerade ratsam. Aber wer bei mir im Workshop war, der weiß, um 15 Uhr gibt es ziemlich sicher eine Pause. Nicht nur wegen den Teilnehmern, sondern auch wegen mir letztendlich. Oder es gibt irgendeine Gruppenübung, wo ich nicht unbedingt gefordert bin, sondern mich ein bisschen zurückziehen kann. Und das mache ich ganz bewusst und vielleicht auch aus Eigen nutze, eventuell. Aber auch da versuche ich dann wirklich auch meinen Rhythmus ein Stück weit auch tatsächlich zu berücksichtigen.
Wovon ja dann die Teilnehmer auch wieder profitieren, weil du an den anderen Seiten dann wieder mehr Energie hast, da wo du gebraucht wirst.
Ganz genau so ist es, ja.
Also ist es für alle gut, auf diese Energiekurven zu schauen. Okay, Das ist vielleicht auch schon Teil einer Antwort auf die nächste Hörerfrage. Mhm. Zitat: In einem anderen Setting wurde mir neulich erzählt, dass es weniger darauf ankommt, wie viel wir arbeiten, sondern wie. Und dann schließt sich an, was hast du an Tipps für gesundes Arbeiten in Anführungsstrichen? Also wie arbeite ich besser?
Mhm. Da spielt die Energiekurve definitiv eine sehr, sehr große Rolle. Aber ich möchte, glaube ich, noch einen Schritt zurückgehen. Wir haben ja noch gar nicht über Prioritäten, so über Wichtigkeiten gesprochen, außer dass ich gesagt habe, schreib keine Prioritäten auf die Aufgabenliste. Ich habe nur mal so in einem Nebensatz gesagt, Prioritäten, die gehören zu den Projekten, Zielen oder allenfalls zu den Kunden, aber sicher nicht zu den Aufgaben. Hier kommen sie wieder hervor. Ich kann erst dann, gesund arbeiten, um das zu zitieren, wenn ich genau weiß, was ich eigentlich will oder was ich auch nicht will. Also ich muss zuerst mal Klarheit herstellen, wo ich überhaupt hin will, was eigentlich mein Ziel ist und weshalb ich das will. Wenn ich das nämlich nicht habe, dann werde ich wiederum fremdbestimmt. Dann bin ich der Hamster im Hamsterrad. Ich muss mich um dringende Dinge kümmern. Ich kann nicht mehr unterscheiden, was darf auch mal liegen bleiben, etc. Also ich muss zuerst eine gute Vorstellung davon haben, was ich will, was ich nicht will, was überhaupt wichtig ist in meinem Job, was eigentlich der Kern meiner Aufgabe hier in diesem Unternehmen, in diesem Projekt ist und so weiter. Und erst dann kann ich entscheiden, was ich tun will und was nicht. Und ich mache mir immer einen großen Spaß in meinen Workshops und Coachings. Ich frage dann meine Teilnehmer in der Vorstellungsrunde, stellt euch mal vor und sagt mir die drei wichtigsten Aufgabengebiete, die ihr bearbeiten müsst. Also nicht, Telefone beantworten, E-Mails schreiben und sowas, sondern die Aufgabengebiete. Mhm. Und die häufigste Antwort, die ich dabei höre, ist, und ich zitiere, Und das muss man sich mal vorstellen. Es gibt auch die anderen, die sagen, ja, drei reicht nicht und die zählen dann 15 Dinge auf. Und dann weiß ich schon, der kann nicht priorisieren. Der weiß nicht, was wichtig, was wirklich wichtig ist, was der Kern im Job ist. Natürlich machen wir alle mehr als drei Dinge oder mehr als drei Gebiete. Aber da erkenne ich relativ schnell, ob jemand fähig ist, Prioritäten zu setzen zu können, ob jemand schnell erkennen kann, was wirklich wichtig ist im Job oder ob er das eben nicht kann. Und das kann man lernen, das ist kein Problem. Also das ist auch nicht schlimm, wenn man das nicht kann oder nicht weiß. Aber das zeigt auch, wie wichtig es eigentlich ist, genau zu wissen, was tue ich hier eigentlich? Wofür bin ich hier eigentlich da? Ich spreche jetzt nicht die Sinnfrage an, sondern wirklich bei der Arbeit. Was tue ich hier und was ist eigentlich der Inhalt meines Jobs? Und da sollten wir auch wirklich anfangen. Sonst landen wir ziemlich sicher im Hamsterrad und lassen uns komplett fremdbestimmen.
Du hast auch, das schließt gut daran an, diese feine Unterscheidung zwischen effizient und effektiv. Hast du dir das eigentlich ausgedacht oder ist das gängig, dass man das so unterscheidet, wie du das machst?
Das ist gängig. Das ist so, in meiner Zunft ist das eigentlich, wird diese Unterscheidung immer wieder bemüht. Ja.
Kannst du nochmal kurz sagen, effizient und effektiv, was ist der Unterschied?
Also man kann das am einfachsten erklären. Effizient ist man, wenn man die Dinge richtig tut. Und effektiv ist man, wenn man die richtigen Dinge tut. Mhm. Und ich kann sehr effizient die falschen Dinge erledigen. Ich kann zum Beispiel, sehr effizient durch den Facebook-Feed scrollen. Das kann ich, weil ich kann auch relativ schnell lesen. Ich bin so ein Schnellleser. Also ich bin unglaublich effizient, wenn es darum geht, durch Facebook zu scrollen. Aber dann bin ich nicht effektiv, weil ich bin kein Social-Media-Manager. Das ist nicht mein Job, durch den Facebook-Feed zu scrollen. Effektiv bin ich, wenn ich mich halt auf ein Interview vorbereite, wenn ich eine Podcast-Folge vorbereite oder irgendein Coaching mache oder sowas, dann bin ich effektiv.
Okay. Jetzt gibt es für viele dieses Thema, ich habe 1000 E-Mails, die ich bekomme, vielleicht nach dem Urlaub. Und ich komme her und dieses Postfach ist einfach unglaublich voll. Da kenne ich jetzt verschiedene Strategien. Ich kenne Leute, die gehen extra am Sonntag, der eigentlich noch zu ihrem Urlaub gehört, schon mal ins Büro, weil sie sonst einen solchen Horror haben, davor am Montag die in Anführungsstrichen normale Arbeit zu machen, plus diese ganzen vielen E-Mails. Andere schauen dann auch im Urlaub schon mal zwischendurch in die E-Mails rein. Wie würdest du sagen, wie kann man vorgehen, wenn man weiß, oder wenn es halt so ist, ich habe da unendlich viele E-Mails gefühlt. Wie gehe ich daran? Ich fand übrigens, das muss ich noch sagen, eine sehr interessante Formulierung von dir. Also ein E-Mail-Posteingang ist ja eigentlich eine To-Do-Liste, in die jemand anders reinschreibt. Mhm. Was mir gar nicht gefällt. Ich will keine To-Do-Liste, die andere Leute befüllen können. Aber es ist ja so.
Ja, ja, das ist definitiv so. Ich bin da, glaube ich, im Laufe der Jahre auch ein bisschen lockerer geworden. Vor 10 Jahren hätte ich gesagt, nee, das geht nicht, dass du im Urlaub E-Mails liest oder am Sonntag schon ins Büro kommst und die E-Mails abarbeitest. Das kann es doch eigentlich nicht sein. Inzwischen muss ich sagen, es ist manchmal nicht die schlechteste Strategie. Weil wenn du wirklich am Montag ins Büro kommst und dann 500, 700 Mails vor dir hast, das kann niemand mehr bewältigen. Und dann ist es vielleicht besser, wenn man im Urlaub ab und zu mal ein bisschen vorsortiert oder sowas. Es gibt aber auch andere Lösungen. Man könnte zum Beispiel, man hat ja immer so einen Abwesenheitsassistenten eingeschaltet, ich bin bis dann und dann im Urlaub und so weiter und so fort. Wie wäre es denn, wenn ich den einfach so um 1-2 Tage verlängere, also auch noch Montag und Dienstag? Das heißt, ich bin offiziell noch gar nicht da. Und dann kann ich mir die Zeit nehmen, die Mails abzuarbeiten. Das könnte so eine Strategie sein. Oder ich könnte versuchen, und aufgepasst, das ist kein Witz, aber bitte bis zu Ende hören, ich kann am Montag ins Büro kommen und ich kann diese 700 Mails einfach alle löschen. Wichtig ist aber der zweite Schritt. Jetzt muss ich in den Posteingang, in den Papierkorb gehen und die wichtigen Mails wieder rausziehen, zurück in den Posteingang ziehen. Jetzt kann man sagen, ja, es macht ja keinen Unterschied, dann könnte ich direkt im Posteingang die wichtigen herauspicken. Es mag aber sein, dass es weder zeitlich noch faktisch einen Unterschied macht, aber es macht einen Unterschied in deinem Kopf. Ja. Wenn du eine Liste hast, du hast alles weggeschmissen und pickst jetzt nur noch die Perlen, die VIPs heraus, das ist ein Unterschied, als wenn du einen riesen Berg vor dir hast und du versuchst, da die Perlen herauszufinden.
Das ist ja genau die gleiche Strategie. In Folge 4 hatten wir Nicole Weiß hier, ausmisten Raum für Raum. Mhm. Und sie hat genau auch so gesagt, mach doch mal andersrum. Stell dir vor, alles kommt weg, hier alle Bücher. Und dann sagst du dir als nächstes, welche 5 von diesen Büchern sind mir so wichtig, dass ich sie doch behalten möchte. Mhm. Genau, das ist so. Ja, der gleiche Trick.
Ja, genau so. Geht auch bei E-Mails.
Okay. Dann kommt hier eine Frage. Da hat jemand so viele Calls und andere Termine, dass er keine Zeit mehr fürs Mittagessen hat. Eigentlich ist es ja gar keine Frage, aber wahrscheinlich ist die Frage, ist es klug, das so zu machen?
Die Antwort ist einfach nein. Das ist definitiv nicht klug, weil du dich selber ausbeutest letztendlich. Das kann man, glaube ich, nicht anders sagen. Also wenn jetzt diese Person zufällig zuhört und du gehst abends nach Hause und bist komplett erschöpft und dir bleibt nichts anderes übrig als das TV-Delirium auf dem Sofa herumliegen und so, das ist doch kein Leben. Das kann es nicht sein. Jetzt muss man genau schauen, was diese Person macht. Wenn das jemand ist, der, sagen wir, eine Führungskraft, ein Unternehmer, ein Selbstständiger, dann würde ich in jedem Fall versuchen, Dinge zu delegieren. Wenn das nicht der Fall ist, wenn ich, ich habe jetzt gerade so das Bild von einem Callcenter-Mitarbeiter zum Beispiel vor dem inneren Auge, da kann ich mir auch vorstellen, dass jemand meint, nein, ich kann hier nicht mal aufs Klo oder nicht mal Mittagspause machen, dann würde ich das in jedem Fall eskalieren und mal zum Chef gehen und sagen, hey Chef, ich habe hier ein Problem, ich komme nicht mal dazu, Mittagspause zu machen, was können wir da tun? Aber ich würde in jedem Fall diese Situation nicht einfach so hinnehmen und akzeptieren. Das kann ja nicht sein, dass ich nicht mal mehr in aller Ruhe etwas essen kann. Und ich spreche davon, vom Arbeitstisch aufzustehen und irgendwo hinzugehen und irgendeinen Salat, irgendetwas in aller Ruhe zu essen. Ich spreche nicht davon, mit dem Sandwich vor dem PC hocken zu bleiben und dann noch ein paar Mails zu lesen oder sowas. Das ist auch keine Mittagspause. Also das kann nicht sein und ist übrigens auch gar nicht erlaubt. Es gibt ja auch die gesetzlich vorgeschriebenen Pausen und die gibt es aus einem sehr, sehr guten Grund. Nämlich, das wird uns einfach nicht ausbeuten. Wir sind keine Maschinen, wir sind keine Roboter. Wir brauchen Erholung, wir brauchen Pause, um überhaupt produktiv arbeiten zu können. Und jede Minute, die wir in eine gute Pause investieren, kommt später mehrfach zurück. Einfach weil wir effektiver und effizienter sind, weil wir uns besser konzentrieren können, weil wir uns besser fokussieren können, weil wir einfach besser sind. Und jede Minute, die wir in eine gute Pause investieren, kommt nachher mehrfach zurück.
Also die schlechte Nachricht für den Fragesteller ist die Warnung. Wenn du lange so weitermachst, dann beutest du dich selbst aus und irgendwann wird sich das rächen, auch gesundheitlich wahrscheinlich.
Ja.
Und die gute Nachricht ist aber, wenn du das Mittagessen machst und dir etwas Pause nimmst, wirst du am Ende des Tages in der Regel nicht weniger geschafft haben.
Ja, definitiv, garantiert.
Letzte Hörerfrage. Kannst du bestimmte Mikrogewohnheiten, Micro-Habits empfehlen? Zum Beispiel, wenn man morgens ins Büro kommt und anfängt mit seinen Aufgaben, E-Mails, wie auch immer, wie würdest du sagen, geht man da gut vor? Verschafft man sich zuerst einen Überblick über den Posteingang oder wie startet man am besten da in den Bürotag?
Ich würde andersrum beginnen. Also wenn ich davon ausgehe, dass mein Posteingang eine To-Do-Liste ist, auf die andere was draufschreiben können, würde ich, wenn es geht, nicht mit den E-Mails beginnen. Das geht nicht immer und manchmal sind wir einfach auch neugierig, das ist einfach so. Aber ich würde den Tag nicht mit Fremdsteuerung beginnen, sondern ich würde mir zuerst 3 Minuten Zeit nehmen, mich zurücklehnen und mir überlegen, was will ich heute erreichen? Was ist mir wichtig? Was bringt mich persönlich, aber auch mich im Job weiter? Also wenn ich auch Verantwortung habe für ein Team oder ein Unternehmen, was bringt das eigentlich weiter? Was ist heute wirklich wichtig? Danach kann ich immer noch in die Mails schauen. Das dauert ja auch nur ein paar Minuten. Aber dann habe ich einen anderen Start. Dann beginne ich nicht mit Fremdsteuerung, sondern mit Selbstbestimmung. Ich frage mich zuerst, was ist heute wichtig für meinen Job oder für mich? So würde ich in jedem Fall beginnen.
Das klingt klug. Vielen Dank, Ivan. Sehr, sehr breite Themen haben wir angesprochen und es ist zu merken, in jedem dieser Themen kannst du sofort gut antworten. Du beschäftigst dich seit langem damit. Wer jetzt gemerkt hat, der Ivan, das könnte einer sein, der kann mir nochmal mehr weiterhelfen. Auf welchen Wegen geht das denn?
Das geht auf allen möglichen Wegen. Wer es noch nicht herausgefunden hat, ich bin ja Schweizer. Ich lebe und arbeite in Basel tatsächlich. Ich biete aber bereits seit 2009 sämtliche meiner Dienstleistungen auch online an. Und ich habe tatsächlich Kunden, ich kann inzwischen sagen, auf der ganzen Welt, also von Südkorea bis hin nach in die USA, von Ägypten bis nach London. Also das geht alles problemlos auch online. Und man findet alle Infos dazu auf meiner Webseite ivanblatter.com. Ich mache Coachings, Workshops, Trainings rund um Zeitmanagement und mehr.
Gibt es auch Angebote für kleine Geldbeutel?
Es gibt mein Buch, Arbeite klüger, nicht härter, auf das wir ja Bezug genommen haben. Und auch mein Hörbuch, das Hörbuch, das ist auch gelesen vom Autor, also von mir.
Von dir, ja.
Genau. Und das kann man auch auf meiner Webseite beziehen.
Genau. Das gibt es nicht bei Audible und dergleichen, habe ich gesehen, sondern das gibt es nur eigentlich über deine Website und dann bei Digistore wird das vertrieben, ne?
Ganz genau, das wird dann da vertrieben. Das kennen viele, die schon mal online etwas, einen Kurs oder so im Internet gekauft haben. Da ist eine sichere Zahlungsabwicklung dann möglich und so. Genau, einfach via meine Webseite.
Genau, das ist ja eine seriöse Plattform.
Ja.
Okay. Hast du noch etwas zum Ende, was du noch ergänzen möchtest oder was du nochmal als Schlussbotschaft loswerden möchtest?
Ich werde ja häufig damit konfrontiert, dass Interessenten, Kunden, Menschen sagen, ich bin so fremdgesteuert oder ich bin im Hamsterrad und so weiter. Und das kann ich auch sehr gut nachvollziehen. Ich kenne das Gefühl auch aus früheren Arbeitsstellen, auch wenn das jetzt ein bisschen länger her ist bei mir. Aber ich kenne das Gefühl ganz gut. Ich bin aber der vollen Überzeugung, dass wir alle mehr Freiraum haben, als wir im Moment erkennen können oder als wir uns zugestehen. Und bei allen liegt etwas drin. Natürlich werden wir nie komplett unabhängig sein und nur das tun und lassen können, was wir wollen. Wir haben natürlich auch Kunden, wir haben vielleicht einen Chef, wir haben Kolleginnen und Kollegen etc. Aber wir alle haben mehr Freiraum, als wir uns eingestehen. Und da kann ich jeden nur dazu ermutigen, sich auf die Suche nach diesem Freiraum zu machen und den auch wirklich mutig anzugehen und dann auch tatsächlich zu nutzen. Denn ein gutes Zeitmanagement, das hilft dir vor allem bei einer Sache, nämlich, dass du abends zufriedener nach Hause gehst. Du blickst zurück auf den Tag und sagst, ja, es lief nicht alles so rund oder so, wie ich mir das vorgestellt habe, aber im Großen und Ganzen war es ein guter Tag. Und dann hast du ein gutes Zeitmanagement gehabt.
Was für ein tolles Ziel. Von meiner Seite nochmal Empfehlung für das Buch. Ich finde es wirklich super, weil es wirklich auch sehr, sehr umfassend ist. Betrifft nicht nur die ganzen Themen, die wir jetzt besprochen haben, sondern es geht auch um konkrete Zeitmanagement-Techniken. Wie gehe ich mit Aufgaben um? Bis hin zu einigen Tipps auch zu digitalem Arbeiten, wie ich da nochmal effizienter werden kann. Links zu deiner Website, zum Buch und so weiter setze ich auf jeden Fall alles unten in die Podcast-Beschreibung. Danke dir sehr, auch nochmal für das schwungvolle, motivierende Schlusswort, was wirklich genau auch der Grundbotschaft dieses Podcasts voll und ganz entspricht, kann ich mich einfach nur anschließen. Vielen, vielen Dank, Ivan.
Sehr, sehr gerne. Es hat mir großen Spaß gemacht.
Mir auch. Ciao.
Tschüss.
Ichtag, die Vorschau.
Danke fürs Zuhören. Kennst du andere Leute, die mehr Produktivität erreichen möchten und möchten, dass es ihnen dabei auch noch besser geht, dann schick doch einfach mal den Link zu dieser Podcast-Folge weiter. Übrigens, wenn du mal eigene Fragen einbringen möchtest an die Gäste, mit denen ich spreche, folge mir am besten auf Instagram ichstark.podcast und dort erfährst du immer ein paar Tage vorher, wenn wieder ein neues Interview ansteht und kannst deine Fragen posten, so wie heute einige Leute ihre Fragen an Ivan Blatter gestellt haben. Sein Buch »Arbeite klüger, nicht härter« ist im Humboldt Verlag erschienen und deshalb auch bei mir im Shop erhältlich. Link ist unten drunter. Ich freue mich, wenn du dort bestellst. Ist immer so eine kleine Unterstützung für den Podcast, mit dem ich sicherlich noch auf längere Zeit ein Minus einfahre, was das Geld angeht, aber natürlich ein großes Plus, was andere Themen angeht, zum Beispiel meine eigene Bereicherung durch diese Interviews. Mache ich keinen Hehl draus, das macht Spaß. Du findest auch einen Link zu Amazon und Thalia, falls du es dort kaufen möchtest, das Buch, und einen Link zu dem Hörbuch bei Digistore. Das sind jeweils Affiliate-Links. Wenn du also über diese Links gehst, dann bekomme ich eine kleine Werbeprovision, die ebenfalls hilft, ein bisschen die Kosten des Podcasts zu decken. In den nächsten Wochen kommen hier unter anderem die Interviews, die ich führen durfte, mit Juli Schanowski, vielleicht dem ein oder anderen, der ein oder anderen bekannt von Mom to Wow. Powerfrau, Dreifachmutter, jeder kennt das, der Eltern ist. Irgendwann reichen einfach die Nerven nicht mehr. Warum ist am Ende der Kraft, am Ende der Nerven immer noch so viel Kind übrig, fragen manche. Und genau darüber wollen wir sprechen. Wie kann man als Mutter, als Vater diesen immer wieder stressigen Familienalltag bestehen und bewältigen? Und wie kann man das sogar so machen, dass es für das Kind, für die Kinder gut ist und für mich als Vater, Mutter ebenfalls gut ist? Ist auch eine ganz, ganz tolle Folge geworden. Dürft ihr euch drauf freuen. Bestimmt ebenfalls gut wird das Interview, das ich jetzt gerade noch nicht geführt habe, nämlich Raus aus der narzisstischen Beziehung mit Katja Demming. Sie hat selbst mehrere narzisstische Beziehungen in ihrem Leben erfahren, hat einiges an Leid auch erstmal erfahren müssen, bis sie die Kraft gefunden hat und die Einsicht gefunden hat, dass sie selbst etwas verändern kann und möchte und darüber eben ein Buch veröffentlicht. Ihre leidvolle Geschichte macht sie zu einer Stärke, denn sie hat sich weitergebildet und ist tätig als Coach und psychologische Beraterin, ganz speziell eben insbesondere für Menschen, die mit Narzissten zu tun haben und aus dem Würgegriff von Narzissten herauskommen möchten. Und das ist wirklich keine einfache Geschichte. Narzissmus ist ein sehr unschönes Thema, vor allen Dingen sind die Menschen, mit denen man da zu tun hat, auf den einen Blick so freundlich, auf den anderen Blick aber so manipulativ und zerstörerisch, und gerade das ist das Gefährliche. Daher lohnt sich die Folge für alle mit Sicherheit, ich weiß es ja noch nicht, aber sie lohnt sich mit Sicherheit für alle, die überhaupt lernen möchten, wie kann ich einen Narzissten erkennen und wie verhalte ich mich am klügsten, um selbst am wenigsten Schaden zu nehmen, wenn ich mit einem solchen Menschen zu tun habe. Dann steht mit Sicherheit auch mal wieder hier etwas an zum Thema Gesundheit, nachdem ja hier einige Folgen jetzt zu Psychologie, Beziehungsgestaltung und so weiter dran waren. Da habe ich auch ein paar Sachen in Vorbereitung, könnte teilweise aber noch ein bisschen länger dauern. Zum Beispiel wird es hier einmal auch um das Thema Cupping, Schröpfen, Faszien gehen. Faszien ist ja ein Mega-Thema, auch recht umstritten. Man hört ganz gegenteilige Thesen. Da wollen wir mal ein bisschen Klarheit reinbringen oder eine gute, profunde Perspektive auf jeden Fall. Und ich habe ja schon mal angekündigt, um die Schilddrüse wird es auch gehen. Bevor ich das jetzt tausendmal ankündige, heute kündige ich es nochmal an und dann wird es aber wahrscheinlich noch ein bisschen dauern. Das, was ich gerade im Blick habe, das lässt sich nicht ganz so schnell umsetzen. Mehr kann ich da jetzt heute noch nicht zu sagen. Wie immer dürft ihr mir natürlich gerne auch eure Themenwünsche schicken, zum Beispiel an info@ichstark.com oder gerne auf Instagram bei ichstark.podcast unter irgendeinem der Beiträge. Ich sehe das dann, das blinkt dann bei mir auf. Genauso geht es auch bei Facebook. Jetzt habe ich wirklich lang genug geredet. Vielen, vielen Dank für dein Ohr, für deine Zeit. Ich wünsche dir alles, alles Gute mit den Anregungen, mit den Inhalten, die heute wieder mit dabei waren. Freue mich, wenn du die nächsten Male auch wieder zuhörst und fühle mich wirklich geehrt, immer wieder ein tolles Publikum zu haben. An dieser Stelle, falls wir uns auch nicht persönlich kennen, dennoch einen ganz lieben Gruß an dich zu Hause, unterwegs, wo auch immer du gerade bist. Ciao, ciao!